Schönen guten Abend auch von mir. Ich bin der Fabian, ich bin in der Gemeinde hier aufgewachsen und daher weiß ich, die gibt es schon über 40 Jahre. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder und es ist mir wirklich immer eine Ehre und Freude auch zu predigen. Und wir beten hier vom Gottesdienst und man ist da doch immer nervös, man hat was vorbereitet. Und Gott hat mir dann zu mir gesprochen und das teile ich jetzt mit euch. Ich habe gesagt, aber Fabian, das ist wie eine Snowboard-Abfahrt. Du bist jetzt den ganzen Berg hochgefahren, gelaufen. Das ist anstrengend, das Vorbereiten. Jetzt geht's nur noch runter. Genau, auch willkommen an den Stream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, danke, dass du jetzt da bist. Segne die Predigt und lass es dein Wort sein. Amen. Genau, heute geht es um Gottes Gerechtigkeit. Das ist ein großes Thema. Und da gilt auch besonders, prüft alles und das Gute behaltet. Und die Frage ist, natürlich ist Gott gerecht? Und ich finde, das ist eine Frage, die muss irgendwie jeder für sich selber beantworten, weil es eine ganz wichtige Frage ist. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass die Kinder gerne mal sagen, das ist aber ungerecht. Und meine Kinder wissen schon, was ich dann sage. Ich sage dann, ja, die Welt ist ungerecht. Und nicht immer, aber meistens wollen die Kinder ja eigentlich irgendwas haben, was sie jetzt nicht haben und sagen, das ist ungerecht. Ich habe festgestellt, das passiert auch Erwachsenen ganz oft, dass sie sagen, irgendwas ist ungerecht und eigentlich sagen sie nur, ich will etwas haben. Aber auch Kinder und Erwachsene müssen nicht weit gucken, um zu sehen, die Welt ist nicht gerecht. Und Gerechtigkeit kann man auch ganz schnell relativieren. Was ist denn schon gerecht? Ist es gerecht, dass ich hier in München in Sicherheit, in Frieden, ohne Hunger lebe und auf der Welt ist es nicht überall selbstverständlich. Ist doch auch irgendwie ungerecht. Aber in jedem liegt der Wunsch nach Gerechtigkeit, schon in dem kleinsten Kind. Wenn der sieht, einem anderen Kind wird Ungerechtes getan, sagt es auch, das ist doch ungerecht, da muss man was tun. Und ich glaube, dieser Wunsch, der in jedem in uns ist, den haben wir, weil uns Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat, weil Gott gerecht ist. Und es steht schon ganz am Anfang in der Bibel, ich möchte es vorlesen, im 5. Mose, Vers 32, 3 bis 4. Ich rufe laut den Namen des Herrn. Gebt unserem Gott große Ehre. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ich stets Verlass. Er hält, was er verspricht, er ist gerecht und treu. Und ich möchte heute Abend mich mit euch an diese Gerechtigkeit Gottes annähern. Die ist so groß, ich glaube, ich werde sie nicht ganz verstehen, aber ich habe viele Geschichten aus der Bibel mitgebracht, die um Gerechtigkeit gehen, mit dessen Hilfe wir uns annähern wollen. Und die erste ist der verlorene Sohn, ein Klassiker, ich tue den nur kurz, nochmal kurz erklären. Es gibt einen Vater mit 2 Söhnen, einen Jüngeren und einen Älteren. Und der Jüngere sagt, ich möchte mein Erbe ausbezahlt bekommen und der verlässt ihn. Und das steht in Lukas 15, Vers 11 bis 32 und ich lese jetzt nur mal Vers 13, 14 und dann gleich 20 vor. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er nichts mehr besaß. Und dann, als er nichts mehr hatte und am Ende war, ging er zurück zu seinem Vater. Er machte sich auf den Weg und ging zurück. Da erkannte ihn sein Vater schon von Weitem und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Die zweite Geschichte ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die auch Jesus erzählt, sowie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und die Geschichte vom Weinberg mit den Arbeitern geht so, also der Weinberg, der Wein ist fertig und wir brauchen jetzt Arbeiter, die mithelfen. Und der Grundbesitzer geht in die Stadt und sucht Mitarbeiter und sagt, er gibt ihnen einen Dinar und die ersten kommen. Und im Laufe des Tages merkt er, oh, wir brauchen mehr Mitarbeiter und holt nochmal Leute. Und dann geht er nochmal und holt nochmal Leute. Und ganz am Abend, eine Stunde vor Schluss, holt er nochmal Leute. Und dann, als die Arbeit getan ist, gibt es den Zahltag. Da wird das Geld verteilt. Und die zuletzt gekommen sind, die kriegen auch einen Dinar. Und dann kommen die, die schon länger arbeiten. Und da lese ich jetzt vor. Das ist Matthäus, Kapitel 20, Abvers 11. Da beschwerten sie sich beim Großgrundbesitzer. Die Leute, die zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Meine Freunde, entgegnete der Grundbesitzer ihnen, ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Und da ist schon mal gleich die Frage, ist das gerecht? Die einen arbeiten viel mehr und kriegen trotzdem den gleichen Lohn, wie die zuletzt kommen. Die dritte Geschichte ist da, wo Jesus am Kreuz hängt. Und da wird nicht nur Jesus gekreuzigt, sondern zwei andere Männer auch. Und einer hat Jesus verachtet und hat sich lustig über ihn gemacht. Und der andere hat gesagt, das steht im Lukas 23, Vers 40 bis 43, also der andere, aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er zu Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die drei Geschichten nehmen wir jetzt. Also die erste, der verlorene Sohn, der verprasst alles und kommt zurück. Und dann wird er noch gefeiert. Das ist gerecht. Vielleicht nicht, aber jeder, der Kinder hat, kann das irgendwie nachvollziehen. Der hat sich ja nicht gegen seinen Vater gestellt, der hat ihn nicht ausgeraubt. Es ist nichts zwischen ihnen vorgefallen. Und natürlich sagt jeder Vater, komm zurück nach Hause. Das kann ich nachvollziehen. Der zweite ist schon schwieriger mit der Gerechtigkeit. Die einen arbeiten doch viel, viel mehr und kriegen den genau gleichen Lohn. Also ich weiß ja nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr in so einer Situation wärt. Ich denke, ich sage es einfach mal, selbst ich würde sagen, hey, das ist doch ungerecht. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, die Haltung von diesem Großgrundbesitzer, hey, Vertrag ist Vertrag, beschwer dich nicht. Kann ich nachvollziehen. Und da Jesus am Kreuz. Es ist unvorstellbar, wie Jesus hängt da. Er weiß ja, er wird sterben. Die Welt geht gerade zu ihm zu Ende, also wortwörtlich. Und da ist noch jemand am Kreuz mit ihm und er sagt, hey, hast du vielleicht noch einen Platz für mich? Und selbst in diesem Moment sagt Jesus ja. Und wir wissen nicht viel über den Mann, außer dass er sich selber einschätzt, hey, ich habe diese Strafe verdient. Dass selbst im letzten Moment seines Lebens kann er sich zu Jesus drehen und sagen, hier bin ich. Ist das gerecht? Und ich kann das schon sagen, hey, Gott ist großzügig. Ich kann das akzeptieren. Jesus ist so. Auch im letzten Moment. Und jetzt kommt die vierte Geschichte. Die ist vom König Manasse. Die kennen vielleicht nicht alle. Ich kannte sie auch nicht so gut im Detail. Darum hole ich da ein bisschen aus. Also der König Manasse war der König von Jerusalem und er war der Sohn von König Hiskia. Und das ist jetzt schon wichtig, darum erzähle ich kurz, wer war denn dieser König Hiskia? Der steht im 2. Könige, Kapitel 20, ich lese das kurz vor. Also da geht es jetzt um Hiskia. In dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, besuchte ihn und sagte, so spricht der Herr, regle noch deine letzten Dinge, denn du bist unheilbar krank und wirst bald sterben. Als Hiskia das hörte, drehte er sich zur Wand und betete, ach Herr, denk doch daran, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin und mit ganzer Hingabe getan habe, was dir gefällt. Und da fing er laut an zu weinen. Jesaja war inzwischen schon wieder gegangen, doch er war noch nicht einmal bis zum Tor des inneren Vorhofs gekommen, als der Herr ihn noch einmal mit einer Botschaft zu Hiskia zurücksandte. Und Jesaja ging erneut zum König und sagte, du König meines Volkes, hör, was der Herr, der Gott deiner Vorfahren Davids, dir sagen lässt. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. Übermorgen kannst du wieder in den Tempel des Herrn gehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Also das ist das, was man sich doch wünscht. Man betet zu Gott und noch bevor Jesaja den Tempel verlässt, kriegt er die Botschaft von Gott, dreht um und sagt, 15 Jahre bekommst du. Und darin lesen wir daraus, dass Hiskia gottesfürchtig war. So gottesfürchtig, dass das quasi sofort erhört wurde, das Gebet. Und Manasse ist jetzt der Sohn von Hiskia. Und man kann davon ausgehen, dass Manasse wusste, wie man ein gottesfürchtiges Leben führt. Aber der tut es nicht. Der macht quasi das Gegenteil. Und es steht dann im 2. Könige 23, Vers 6 bis 17. Also das macht jetzt König Manasse. Er ließ seine eigenen Söhne im Hinnomtal als Opfer verbrennen, gab sich mit Zauberern und Wahrsagern ab, erhielt sich Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Mit all diesem bösen Tun zog er den Zorn Gottes auf sich. Er ließ auch Götzenbilder anfertigen und im Hause Gottes aufstellen. Aber Manasse verführte die Leute von Judäa und Jerusalem, dass sie es schlimmer trieben als alle Völker, die der Herr vor den Israeliten ausgerottet hatte. Der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber sie achteten nicht darauf. Darum ließ er die Heerführer des Königs von Assyrien mit ihren Truppen gegen Juda heranrücken. Und sie nahmen Manasse gefangen, schlugen einen Haken durch seinen Kiefer und führten ihn in Ketten nach Babylon. Und in dieser verzweifelten Lage suchte Manasse Hilfe beim Herrn, seinem Gott und dem Gott seiner Vorfahren. Er beugte sich tief vor ihm und flehte ihn an um Erbarmen. Und Gott erhörte sein Gebet. Er ließ ihn wieder nach Jerusalem zurückkehren und als König weiterregieren. Und ich fasse das nochmal zusammen. Also dieser Manasse hat alles getan, was gegen Gott war. Er hat seine eigenen Söhne geopfert für irgendwelche Götzen. Es gibt noch mehrere Bibelstellen, die erzählen, wie er Blut an seinen Händen hat. Das ganze Volk verführt und auch nie aufhört. Und erst als er in Gefangenschaft ist, in verzweifelter Lage, quasi am Boden, schreit er zum Herrn. Und Gott hätte allen Grund gehabt zu sagen, nein, du hast mich verraten und darum lasse ich dich fallen. Aber Gott sagt ja zu ihm und er sagt nicht nur ja, er setzt ihn auch wieder als König ein. Und das ist die krasseste Geschichte, wie Gottes Gerechtigkeit ist, die ich nicht verstehen kann. Und wie geht's euch damit? Ist Gott gerecht? Ich habe da ein paar Gedanken dazu, die jetzt nicht meine Meinung sind, aber die lese ich jetzt einfach mal so vor, zu Gedanken, die mir dazu kommen. Ja, das ist ungerecht. Ich arbeite viel länger als andere und ich bekomme genau das Gleiche. Wenn Gott einem am Totenbett vergibt, dann ist es doch egal, was ich mein Leben lang tue. Wenn die ganz bösen Menschen, also die schlimmsten Menschen, trotzdem gerettet sind, wozu bemühe ich mich eigentlich? Ja, macht das überhaupt einen Unterschied, wie ich lebe? Und vielleicht hattet ihr auch schon mal solche Gedanken oder ähnliche Gedanken. Und ich finde es wichtig, dass man jeder auch selbst eine Antwort darauf findet, eine gute Antwort. Ist Gott gerecht? Und jetzt kommt meine Antwort darauf, die ich für mich gefunden habe. Ja, Gott ist gerecht. Ich habe dann auch meine jüngere Tochter gefragt, die ist 11, ja, was heißt denn Gerechtigkeit? Und dann sagt sie, wenn alle gleich behandelt werden. Und das kann ich sehen aus diesen vier Geschichten. Gott behandelt alle gleich, egal was wir tun. Und das fällt mir aber manchmal schwer zu erfassen oder zu verstehen, weil wir leben in unserer Leistungsgesellschaft. In jeder Schüler lernt, du musst leisten, du musst tun. Und wir bewerten immer. Wir sind nicht nur eine Leistungsgesellschaft, wir sind auch eine bewertende Gesellschaft. Und in der Gesellschaft muss das auch irgendwie so sein, weil wenn ich nichts leiste, jetzt in meiner Ehe zum Beispiel, und einfach immer sage, ich tue hier überhaupt nichts, ich möchte angenommen werden, wie ich bin, dann funktioniert diese Beziehung überhaupt nicht mehr. Aber bei Gott ist es fundamental anders. Da können wir nichts leisten. Bei Gott gibt es keine 5-Sterne-Bewertungsskala. Bei Gott gibt es nur eine Sache, die entscheidend ist. Und die ist, ob wir ein Ja zu Jesus haben. Und ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich vor Gott trete, dann sagt er, wartet er nicht mit der Liste auf mich, mit all meinen Fehlern. Die hat er schon längst vergeben, vergessen. Sondern er hat nur die eine Frage. Hast du mich geliebt? Und trotzdem bin ich so schnell beim Judgen, bei diesem Bewerten von mir selbst. Ich denke, ja, ich bin doch ganz, also es gibt zwei Richtungen. Dieses eine ist, ich bin doch ganz gut, ich bin in Ordnung. Ich habe niemanden umgebracht. Also ich habe Gott schon seine Gnade irgendwie verdient. Ich bin ja bemüht. Und es gibt die andere Seite, wo man sagt, ich bin nicht gut genug. Ich scheitere so oft an Gottes Wort, an dem Tun. Ich habe seine Gnade nicht verdient. Und beides ist total falsch. Verdienen können wir das gar nicht. Und trotzdem, es ist tief in mir schon dieses, oh, man muss was tun. Man muss mehr für Jesus tun. Und weil wir seine Gnade nicht verdienen können, und das finde ich, sieht man so krass in dieser Manasse-Geschichte, der extrem gegen Gott gehandelt hat und trotzdem gerettet wird, bedeutet es ja auch, dass wir Jesus wirklich bedürfen. Wir sind richtig bedürftig und zwar alle gleich. Niemand mehr oder weniger. Und es sind schon manchmal so Gedanken, wenn man jemanden sieht, der lebt so richtig, ich sag mal, falsch. Dann denkt man doch, der braucht Jesus dringend. Aber der braucht ihn nicht dringender als ich. Ich brauche ihn genauso dringend. Und da merke ich manchmal, wie mein Stolz dazwischen grätscht und sagt, ja, tu nicht, du bist doch bemüht. Und Gott ist größer als mein Stolz. Und das ist eins meiner Gebete. Umso mehr ich über Gottes Gerechtigkeit nachdenke, umso mehr erkenne ich, was für ein großes Geschenk seine Gnade für mich ist. und dass ich Jesus dafür wirklich brauche. Und die Bibelfesten unter uns wissen, dass die Geschichte von dem verlorenen Sohn ja auch noch den älteren Sohn hat. Und da denke ich oft, es steht in der Bibel für mich, vielleicht für die Gemeinde, für uns. Der beschwert sich nämlich, dass der jüngere Sohn alles verpasst hat. Und ich möchte es auch vorlesen im Lukas 15, Vers 28 bis 32. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig feiern kann. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Alles, was Gott hat, gehört auch uns, die mit ihm sind. Aber wie dieser ältere Sohn, sehe ich das oft nicht in meinem Leben. Es ist so. Und ich möchte uns da ermutigen, dass wenn wir seine Gerechtigkeit und seine großen Gnade, die wir nur annehmen müssen, und annehmen können wir sie auch wirklich nur, weil wir mehr wissen, wir sind der bedürftig, wir können sie nicht verdienen. Wenn wir uns diese Gnade bewusst machen, dann kann ich immer mehr erkennen, dass nicht mein Handeln entscheidend ist, sondern dass ich nur durch Jesus angenommen bin. Und durch diese Annahme kann ich frei aus Liebe handeln. Und diese Freiheit führt zu dieser Kreativität, die wir gehört haben. Die Freiheit führt zu Freude. Und das Fazit ist: Gott ist gerecht. Unsere Welt nicht. Aber wir können ein Stück seiner Gerechtigkeit in diese Welt bringen, indem wir von Jesus erzählen. Und wenn wir die Menschen einfach annehmen, wie sie sind, und nicht bewerten, judgen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass deine Gerechtigkeit unendlich groß ist. Dass wir sie nicht verstehen können, nicht mal nachvollziehen. Und danke, dass es gut ist, dass sie so groß ist. Weil wenn ich sie verstehen könnte, dann wärst du so klein wie ich. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir die mehr und mehr erkennen können, was für ein Wunder das ist und was für ein Schatz darin liegt und was es bedeutet, dass alles, was dir gehört, auch uns gehört. Amen.